Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Sangha. Heute ist Samstag, der 27. Februar 2016. Wir sind hier in Johanneskirchen zusammengekommen, um einen ganzen Tag der Achtsamkeit gemeinsam zu verbringen. Ich finde, an solchen Tagen vertieft sich unsere Energie der Achtsamkeit sehr. Und als wir uns hier am 30. Januar diesen Jahres, also am vergangenen Achtsamkeitstag, getroffen haben und wir diese wunderschöne Zeremonie der Übertragung der 5 Achtsamkeitsübungen miterleben durften, wo hier 5 Freundinnen und ein Freund Ja gesagt haben, diesen wunderbaren Weg mit Unterstützung der Sangha zu gehen, hat es mein Herz sehr berührt. Und ich habe mir so vorgestellt, wie allein durch diese 6 Menschen wie viel heilsame und positive Energie in ihre Familien, ihren Freunden und Arbeitskollegen und somit auch in die Welt getragen wird. Und ich erinnere mich, dass Thay auf einem Retreat mal gesagt hat, wenn einer sich verändert in der Familie oder im Freundeskreis oder unter Kollegen, dann wird sich so vieles verändern, wenn nur einer diese heilsame Energie hinausträgt. Und an diesem Tag fragte mich auch Thomas, ob ich nicht mal wieder einen Vortrag halten könnte. Und da habe ich spontan zugesagt. Und es fiel mir auch gleich das Thema ein, weil ich aus vielen Gesprächsrunden, wenn es um die 5 Achtsamkeitsübungen geht, haben ganz viele Menschen, einschließlich mir, große Schwierigkeiten mit der 4. Übung der Achtsamkeit, liebevolles Sprechen und tiefes Zuhören. Und ich möchte das noch ein bisschen erweitern und habe meinen Vortrag heute liebevolle und achtsame Kommunikation benannt. Denn es gibt in der Kommunikation noch mehrere Möglichkeiten, außer zu sprechen und zuzuhören. Aber ich möchte zur Erinnerung, obwohl wir gerade die 14 Achtsamkeitsübungen gehört haben, möchte euch zur Erinnerung den Text von Thay, die 4., nochmal ins Gedächtnis rufen. Im Bewusstsein des Leidens, das durch unachtsame Rede und der Unfähigkeit, anderen zuzuhören, entsteht, bin ich entschlossen, liebevolles Sprechen und mitfühlendes Zuhören zu üben, um Leiden zu lindern und Versöhnung und Frieden in mir und zwischen anderen Menschen, ethnischen und religiösen Gruppen und Nationen zu fördern. Im Wissen, dass Worte sowohl Glück als auch Leiden hervorrufen können, bin ich entschlossen, wahrhaftig zu sprechen und Worte zu gebrauchen, die Vertrauen, Freude und Hoffnung wecken. Und wenn Ärger in mir aufsteigt, bin ich entschlossen, nicht zu sprechen. Ich werde achtsames Gehen und Atmen praktizieren, um meinen Ärger zu erkennen und tief in seine Wurzeln zu schauen, besonders in meine falschen Wahrnehmungen und mein fehlendes Verständnis für mein eigenes Leiden und das der anderen Person. Ich werde in einer Weise sprechen und zuhören, die mir und dem anderen helfen kann, Leiden zu transformieren und einen Weg aus schwierigen Situationen zu finden. Ich bin entschlossen, keine Nachrichten zu verbreiten, wenn ich nicht sicher bin, dass sie der Wahrheit entsprechen, und Äußerungen zu unterlassen, die Trennung und Uneinigkeit verursachen können. Ich werde rechtes Bemühen praktizieren, um meine Fähigkeit zu Liebe, Verstehen und Unvoreingenommenheit zu nähren und um allmählich Ärger, Gewalt und Angst, die tief in meinem Bewusstsein liegen, zu verwandeln. Thay gibt uns mit diesen 5 Achtsamkeitsübungen und natürlich besonders in dieser 4. ein Werkzeug, wie ich es selber gerne nenne, in die Hand, mit denen wir wirklich viel Liebe, Freude und Mitgefühl für uns selbst und anderen schenken können. Und als ich selbst vor vielen Jahren die 5 Übungen der Achtsamkeit zusammen mit Elvira bei meinem lieben Lehrer Karl Schmidt vor der Sangha angenommen habe, da dachte ich mir so, jetzt lernst du mal den Text sozusagen auswendig und dann wird es in der Praxis schon ganz gut klappen. Aber nach einiger Zeit sagten mein Herz und mein Körper etwas ganz anderes. Und nach einer ganzen Weile fasste ich den Mut und sprach mit meinem lieben Lehrer Karl darüber. Vor allem über die Dinge, die so gar nicht klappen wollten. Vor allem machte mir gerade diese 4. Übung große Schwierigkeiten. Mir ging es da wie vielen anderen Menschen auch, die zuhören, um eine passende Antwort zu geben, aber nicht um zu verstehen. Und ich werde niemals vergessen, was mir mein lieber Lehrer mit auf den Weg gegeben hat. Und weil ich es so wertvoll finde, gebe ich es gerne an euch weiter. Er sagte: Madeleine, die 5 Achtsamkeitsübungen sind keine starren Regeln. Sie sind unsere ethische Ausrichtung, sozusagen unser Nordstern. Wir werden von niemandem bestraft, wenn wir sie nicht immer einhalten können. Und es ist auch keine Schande, hinzufallen. Aber steh wieder auf, klopf dir den Staub von deinen Kleidern und gehe unbeirrt deinen eingeschlagenen Weg weiter. Und bitte, schaue nicht immer nur auf diese Dinge, die nicht klappen. Sondern erfreue dich an denen, die sich schon verändert haben, ohne dabei in deiner Praxis nachzulassen. Und er gab mir auch noch einen wunderschönen Ausspruch von Ayakema mit auf den Weg. Ich weiß nicht, ob Ayakema euch ein Begriff ist. Sie war unserer Gemeinschaft sehr verbunden und sie war auch mit Karl befreundet. Sie war eine der ersten weiblichen Personen, die zur Dharma-Lehrerin ernannt wurde. Sie war eine Berliner Jüdin, die Gott sei Dank während der Hitler-Diktatur noch nach Amerika emigrieren konnte und ist dort mit dem Buddhismus in Kontakt gekommen und war eine der angesehensten Dharma-Lehrerinnen. Also, und diesen Satz von ihr hat er gesagt, den merkst du dir für alle Zeiten. Erkennen, nicht tadeln und weiterhin gut praktizieren. Und Thay schreibt in seinem Buch Achtsam sprechen, achtsam zuhören. Wenn wir etwas sagen, das uns nährt und den Menschen in unserer Nähe gut tut, dann stärken wir Liebe und Mitgefühl. Wenn wir aber in einer Weise sprechen und handeln, die Spannung und Ärger zur Folge hat, dann nähren wir Gewalt und Leiden. Tja, wie können wir aber wissen, welche Art von Kommunikation gesund und welche schädlich ist? Für eine liebevolle Kommunikation ist Achtsamkeit nötig. Und die Achtsamkeit erfordert, dass wir Wertungen und Urteile loslassen, unseren Atem und unseren Körper spüren und unsere volle Aufmerksamkeit darauf richten, was uns der andere Mensch sagt. Und wenn wir ganz bei ihm sind und wenn wir uns nicht schon in unserem Kopf die Antwort überlegen, was wir ihm jetzt sagen, dann hören wir auch die Dinge, die er nicht sagt. Und am Anfang einer Kommunikation mit einem anderen Menschen ist es hilfreich, sich daran zu erinnern, dass es in jedem von uns einen Buddha gibt. Und Buddha ist einfach ein Name für die verständnisvollste, mitfühlendste Person, die man sich vorstellen kann. Hilfreich ist auch, wenn wir uns öfter mal daran erinnern, was schon im Talmud, dem sehr, sehr alten jüdischen Gesetzbuch, steht: Achte auf deine Gedanken, sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten, sie werden dein Schicksal. Manche sagen auch Karma. Ja, wir haben es täglich mit Menschen zu tun, mit denen wir kommunizieren. Sei es unser Partner, unsere Partnerin, unsere Kinder, Arbeitskollegen oder so wie heute in der Sangha. Und wir können in einem Augenblick der Wut oder Rache mehr zerstören, als wir in einem ganzen Leben wieder aufbauen können. Ich habe auch mal einen Satz gehört, der so lapidar dahingesagt wurde: Ach ja, die Buddhisten sagen zu allem Ja und Amen. Das ist aber absolut nicht richtig. Absolut nicht richtig. Wir können über alles reden. Wichtig ist aber der richtige Zeitpunkt. Uns selbst zu spüren, dass wir nach einer Verletzung oder einem Ärger uns wieder beruhigt haben und dann auch spüren, ob das bei unserem Gesprächspartner auch schon so weit ist. Und dann erst beginnen wir mit einem Gespräch. Und wir fragen selbstverständlich auch unseren Gesprächspartner, ob er bereit ist, mit uns zu sprechen. Und wenn er noch nicht dazu bereit ist, dann machen wir einfach einen späteren Termin aus. Ganz wichtig ist, dass wir uns beruhigt haben und keinen Groll mehr in unserem Herzen haben. Und bei solchen liebevollen und achtsamen Gesprächen kommt immer etwas Gutes heraus. Wir selbst sprechen dann in einer Weise, die den anderen nicht verletzt, und zwar nur über das, was uns verletzt hat oder verärgert hat, nur über diese Sache. Wir stellen nicht den ganzen Menschen in Frage. Sollten wir einen Menschen verletzt haben und dieser möchte nicht mehr mit uns sprechen, dann können wir ihm auch einen Brief schreiben. Das ist auch eine ganz, ganz wertvolle Art der Kommunikation. Tai sagt dazu, wir sollen einen Liebesbrief schreiben. Aber auch da müssen wir ganz, ganz gut darauf achten, dass wir diesen Brief mit einem Herzen voller Liebe und Mitgefühl schreiben. Das hat noch den Vorteil, dass wir den Brief einige Male noch lesen können oder auch eine E-Mail können wir heute schreiben. Und bevor wir sie abschicken oder den Brief abschicken, uns noch einmal wirklich vergewissern, sind keine Vorwürfe, keine Unterstellungen, sondern ist es wirklich ein Brief, den wir mit offenem Herzen, voller Liebe und Mitgefühl geschrieben haben. Einige von euch erinnern sich vielleicht, ich habe es schon mal in dieser Sangha erzählt, dass mein älterer Bruder mich nach dem Tod unserer Mutter sehr, sehr verletzt hat. Meine Mutter hatte ihre sämtlichen Vollmachten und Patientenverfügung mir gegeben und nicht dem Älteren von uns beiden. Und das muss ihn wohl sehr, sehr verletzt und gekränkt haben. Und er unterstellte mir, dass ich mir dadurch irgendeinen Vorteil verschaffen wollte. Ich war wie vor den Kopf gestoßen, denn wir hatten uns immer gut verstanden. Er war immer, als ich Kind war, mein Beschützer, mein älterer Bruder. Und Mädchen streiten sich manchmal auch untereinander und ich habe nur gesagt, ich sag's aber meinem Bruder. Und dann, also wir haben uns immer gut verstanden. Ja, nun war ich sehr, sehr verletzt von ihm. Aber ich wollte nicht auch noch meinen Bruder verlieren. Und so begann ich, als ich meine Wunden etwas geheilt hatte, ihm, der mich verletzt hat, liebevolle Briefe zu schreiben. Denn in der Zwischenzeit konnte ich auch wieder seine vielen guten, positiven Eigenschaften sehen. Aber ich darf euch sagen, es hat 2 Jahre gedauert, bis wir uns zum ersten Mal wieder gesehen haben und wir wieder versöhnt sind. Also man sieht, wenn es Menschen gibt, die uns wirklich etwas bedeuten und nicht auf uns zugehen können, dann haben wir die Möglichkeit, auf sie zuzugehen. Es gibt eine weitere Art der Kommunikation, die ich in meiner für mich schwersten Zeit meines Lebens erfahren durfte. Es ist die nonverbale Kommunikation. Nach dem Tod meines geliebten Mannes im November vergangenen Jahres war mein Schmerz manchmal so groß, dass mich keine Worte trösten konnten. Und einige meiner Freundinnen und Freunde oder meine Familie, die bei mir waren, saßen einfach bei mir und hielten meine Hand. Ich habe aber so deutlich gespürt, dass sie meine Tränen, meinen Kummer und meinen Schmerz aushalten konnten. Und das war für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung. Und wir meinen immer, wir müssten Worte finden, um jemanden zu trösten. Aber es gibt Situationen, wo Worte nicht trösten können. Wo einzig und allein unsere Anwesenheit und unsere Achtsamkeit bei dem Menschen ist, der sehr leidet. Und ich selber sitze als Hospizbegleiterin auch mal am Bett von Menschen, die verbal nicht mehr kommunizieren können. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie wir uns auch durch diese nonverbale Kommunikation verstehen. Und Tai kann ja nach seinem Schlaganfall auch nicht mehr sprechen. Und doch kann er sich durch diese nonverbale Kommunikation ganz, ganz gut verständlich machen. Vor einiger Zeit war ein Mitglied aus unserer Montags-Sangha bei uns, die zurzeit das Winterretreat in Plum Village mitmacht. Normalerweise kann man da gar nicht weggehen, aber sie hatte ein Vorstellungsgespräch. Und sie hat es also miterlebt, dass Tai aus Amerika wieder nach Plum Village zurückkam. Und sie hat gesagt, Madeleine, das ist unglaublich, wie sich Tai verständlich machen kann. Obwohl er ja eben, wie gesagt, durch den Schlaganfall nicht mehr sprechen kann. Also wenn Menschen um uns herum sind, die ganz bei uns sind, wenn unsere Sprache versagt, die verstehen uns. Ein weiteres wunderbares Werkzeug der Kommunikation, das uns Tai schenkt, um uns mit unseren Lieben und mit Menschen, die uns viel bedeuten, zu kommunizieren und uns zu versöhnen, ist die Umarmungsmeditation. Müssen wir uns auch mal wieder ins Gedächtnis rufen? Einen Menschen in Achtsamkeit und Konzentration zu umarmen, kann zu Heilung, Verstehen und Freude führen. Und die Freude entsteht daraus, dass wir Körper und Geist im gegenwärtigen Moment vereinen und erfahren, dass sowohl wir als auch die andere Person lebendig sind. Oft tragen uns unsere Gedanken und Sorgen fort und wir sind nicht wirklich anwesend. Die Übung des achtsamen und liebevollen Umarmens hat vielen geholfen, sich miteinander zu versöhnen. Denn wenn wir uns umarmen, verbinden sich unsere Herzen und wir wissen, dass wir in Wahrheit nicht getrennt sind. Und diese Umarmungsmeditation können wir mit einem Freund, einer Freundin, unserer Tochter, unserem Sohn, unserem Vater, unserer Mutter, einer Partnerin, unserem Partner, einem Verwandten oder eben uns sehr vertrauten Menschen üben. Und ihr wisst alle, wie es geht. Manchmal denken wir selber auch nicht so daran. Zuerst verbeugen wir uns voreinander, um die Gegenwart des anderen anzuerkennen. Und dann erfreuen wir uns drei bewusster Atemzüge, um ganz gegenwärtig zu werden. Wir umarmen uns achtsam und halten uns für drei Atemzüge. Beim ersten Atemzug werden wir uns bewusst, dass wir ganz lebendig sind. Während des zweiten Atemzugs richten wir unser Gewahrsein auf die Lebendigkeit des Menschen, den wir in unseren Armen halten. Beim dritten Atemzug werden wir uns der Freude über unser Zusammensein bewusst und empfinden tiefe Dankbarkeit. Dann öffnen wir die Umarmung, verbeugen uns wieder voreinander. Ich finde das eine wunderschöne Übung. Es ist nachher genug Gelegenheit, ein bisschen zu üben. Ich habe eine wunderbare Geschichte gefunden zu dieser Umarmungsmeditation. Ich weiß leider nicht, wer sie geschrieben hat. Aber ich danke demjenigen, der uns teilhaben lässt an seiner wunderschönen Erfahrung. Ich habe die Geschichte deshalb ausgewählt, weil sie auch für uns Inspiration sein kann, wenn wir uns mit jemandem versöhnen möchten und uns das Reden oder Schreiben schwer möglich ist. Es ist die Geschichte einer Umarmung zwischen Sohn und Vater. Die Haut meines Vaters war sehr gelblich, als er so angeschlossen an intravenöse Schläuche und Monitore auf der Intensivstation des Krankenhauses lag. Normalerweise ein stattlicher Mann. Hatte er doch in kurzer Zeit über 30 Pfund an Gewicht verloren. Die Krankheit meines Vaters war als Pankreaskrebs diagnostiziert worden, eine der bösartigsten Krebserkrankungen. Die Ärzte taten ihr Möglichstes, aber sie teilten uns mit, dass er nur noch 3 bis 6 Monate zu leben hätte. Ein paar Tage später, als er wieder im Bett aufsitzen konnte und ich wieder zu ihm kam, sagte ich: Vater, was dir da zugestoßen ist, berührt mich sehr. Und ich habe dadurch gemerkt, wie ich immer Distanz gehalten habe, aber wie sehr ich dich in Wirklichkeit liebe. Ich beugte mich über ihn, um ihn zu umarmen. Aber seine Schultern und Arme wurden steif. Komm schon, Dad, ich möchte dich wirklich umarmen. Einen Augenblick sah er schockiert drein. Liebesbezeugungen gehörten nicht zur gewohnten Form unseres Umgangs. Ich bat ihn, sich noch ein bisschen mehr aufzurichten, damit ich die Arme um ihn legen konnte. Dann versuchte ich es aufs Neue. Aber diesmal war er noch verspannter. Und ich spürte wieder die alten Ressentiments in mir aufsteigen und ich zu denken begann, na schön, ich habe es nicht nötig. Wenn du sterben und mich wie immer in der Kälte zurücklassen willst, nur zu. Und seit Jahren hatte ich auf all diese Zeichen des inneren Widerstrebens und der Starrheit meines Vaters so reagiert, dass ich ihm jegliche Schuld in die Schuhe schob, um ihm seine Haltung verübelte und zu mir sagte, da siehst du es wieder, es ist ihm alles egal. Aber diesmal überlegte ich, und es wurde mir auf einmal klar, dass mir die Umarmung sehr zugutekommen würde, wie auch ihm. Ich wollte damit ausdrücken, wie viel mir an ihm lag, gleichgültig wie schwer es ihm auch fiel, mir den Zugang zu ihm zu gewähren. Mein Vater war immer sehr deutsch und pflichtorientiert. Und schon in seiner Kindheit mussten ihm seine Eltern beigebracht haben, wie man seine Gefühle verschließt, um als Mann dazustehen. Nachdem ich diese alte Gewohnheit, ihn allein für diese Distanz zwischen uns ad acta gelegt hatte, empfand ich tatsächlich den Wunsch, ihm mehr Liebe zu zeigen. Komm schon, Dad, sagte ich, leg deine Arme um mich. Ich beugte mich am Bettrand so weit zu ihm hinab, dass er die Arme um mich legen könnte. Nun drück mich an dich. Ja, noch einmal. So ist es gut. In gewisser Weise lehrte ich meinen Vater das Umarmen. Und als er mich an sich drückte, geschah etwas. Für ein paar Sekunden erfasste uns beide eine Welle von Zuneigung. Seit Jahren hatte unsere gegenseitige Begrüßung in einem formellen Händedruck bestanden, der nichts mehr besagte als Hallo, wie geht's? Aber nun warteten sowohl er als auch ich, dass der Moment von Nähe wieder käme. Doch genau in dem Augenblick, als er sich des Gefühls der Liebe bewusst wurde, bewog ihn etwas in seinem Inneren, seinen Körper erneut erstarren zu lassen. Unsere Umarmung bekam etwas Unbeholfenes und Fremdartiges. Es dauerte Monate, bis diese Starrheit wich und er in der Lage war, mir seine innersten Gefühle in einer Umarmung mitzuteilen. Bevor mein Vater mich aus eigenem Antrieb umarmte, lag die Initiative lange Zeit bei mir. Ich konnte es ihm nicht verdenken, ihn nur unterstützen. Schließlich musste er die Gewohnheit eines ganzen Lebens ändern, und das braucht seine Zeit. Ich wusste, dass wir uns innerlich weiterentwickelten, weil wir uns immer näher kamen. Und es war ungefähr die 200. Umarmung, als ich zum ersten Mal, seit ich zurückdenken konnte, dass er die Worte aussprach,
ich hab dich lieb. Beenden möchte ich meinen Vortrag mit ein paar Momenten des Dankens. Des Dankens dafür, dass wir hier in dieser Sangha die kostbare Gelegenheit haben, über diese Dinge zu denken, zu reden, zu spüren, uns auszutauschen. Möge sie zum Wohle aller Wesen dienen, eingeschlossen wir selbst, sodass alle Wesen frei sein mögen von Leid und den Ursachen von Leiden.